Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Silke Hane an diesem Tag. Schönen guten Tag. Die Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen ist zulässig. Mit dieser simplen Feststellung ist heute die bundesweit erste Sammelklage von Verbrauchern gegen einen Konzern gestartet. Wir berichten vom Auftakt und analysieren im Börsengespräch, wie ist der Konzern für die Zukunft aufgestellt? Welche Risiken drohen noch? Außerdem, auch RWE stellt sich neu umweltfreundlicher auf. Die Strategie der Essener gleich ein weiteres Thema unserer Sendung, genau wie die Daten vom Arbeitsmarkt. Das Auto hat eine große Zukunft, denn es verliert seine negativen Eigenschaften. Mit diesen Worten hat Volkswagen-Chef Herbert Diess auf der Automesse IAA mal wieder, muss man wohl sagen, den Aufbruch des VW-Konzerns in eine neue Zukunft umschrieben. Pech bloß, dass der Konzern mit seinem Abgasskandal für einige dieser negativen Eigenschaften des Autos steht, wie kein zweiter Hersteller, vor allem für eine Belastung der Umwelt. Diese Vergangenheit muss VW noch aufarbeiten. Teil davon ist die Frage, was VW-Kunden in Deutschland zusteht oder nicht zusteht, die einen Diesel mit betrügerischer Software gekauft haben. 470.000 von ihnen haben sich einer Sammelklage gegen VW angeschlossen. Heute war Prozessauftakt in Braunschweig. Alexander Budde berichtet.
Das Mammutverfahren spielt sich vor halbleeren Bänken ab. Vorn die Phalanx der Anwälte mit den Prozessakten, die sich meterlang in Ordnern auf den Pulten stapeln. Hinten die Journalisten und einige wenige Zuschauer. Uwe Reinicke ist eigens aus dem Harz angereist, um den Auftakt der mündlichen Verhandlung im Kongresssaal der Stadthalle Braunschweig mit eigenen Augen zu verfolgen.
Ich bin an dieser Musterklage gegen VW beteiligt, weil ich auch diesen Motor, einen Golf gekauft habe mit diesem Motor. Und von daher bin ich daran interessiert, dass der VW sich auch rechtfertigen muss.
Sagt Reinicke. Auch die Richter und Anwälte in ihren Roben betreten Neuland. Mit dem neuartigen Instrument der Musterfeststellungsklage will die Bundesregierung die Überlastung der Gerichte durch massenhafte, gleichartige Klagen vermeiden, aber auch die Position der Verbraucher stärken.
Natürlich ist es ein besonderer Tag fürs Oberlandesgericht, weil diese Musterfeststellungsklage natürlich eine andere Dimension hat als herkömmliche, klassische Zivilklagen.
Erläutert Gerichtssprecherin Andrea Tietze. Das Oberlandesgericht Braunschweig ist zuständig für den Konzernsitz der Volkswagen AG. Aber der Gerichtssitz wird beim Ausgang des Verfahrens keine Rolle spielen, betont Tietze.
Ich kann nur sagen, auch die Braunschweiger Richter sind unabhängig.
Der Bundesverband der Verbraucherzentralen klagt zusammen mit dem ADAC stellvertretend für das Kollektiv der Geschädigten. Angeschlossen haben sich mehr als 440.000 Autobesitzer. Sie werfen VW vor, im Dieselskandal durch Abgasmanipulationen vorsätzlich geschädigt und betrogen zu haben. Erreicht werden soll ein grundsätzliches Recht auf Schadensersatz.
Die Verbraucherschützer haben über 10 Jahre für eine Sammelklage in Deutschland geworben. Und das Instrument der Musterfeststellungsklage ist auf jeden Fall ein Meilenstein, weil es erstmalig dieses einführt. Allerdings hat das Gesetz eine Reihe von Lücken und Webfehlern. Wir können zum Beispiel nur feststellen lassen, ob Volkswagen betrogen hat, aber wir können noch keine konkrete Entschädigungssumme durchsetzen. Und das wäre natürlich eine Verbesserungsmöglichkeit des Gesetzes.
Dämpft Klaus Müller, der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, die Erwartungen. Um Euro und Cent geht es bei der Musterfeststellungsklage erstmal nicht. Die Richter am Oberlandesgericht müssen erstmal grundsätzlich herausfinden, ob VW seine Kunden überhaupt entschädigen muss. In einem ersten Hinweis lässt der Vorsitzende Richter durchblicken, dass Schadensersatz aufgrund einer vertraglichen Haftung nicht in Betracht komme, erläutert die Gerichtssprecherin.
Vor dem Hintergrund auch, dass die Käufer, also die Verbraucher, nicht bei VW selbst, sondern beim Händler gekauft haben. Ernsthaft in Betracht ziehen werde er aber die gesetzlichen Schadensersatzansprüche etwa aus vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung.
Damit ist das Gericht ja voll auf der Linie der Gerichte, die eben pro Kläger bisher geurteilt haben oder entsprechende Hinweisbeschlüsse pro Kläger gemacht haben. Und das Oberlandesgericht Braunschweig hat zu unserer großen Überraschung heute jedenfalls deutlich gemacht, dass es ernsthaft darüber nachdenkt, sich diese Auffassung anzuschließen.
Freut sich Klägeranwalt Rogert über den ersten Teilerfolg aus seiner Sicht. Zwar musste VW allein in Deutschland rund 2,5 Millionen Autos diverser Konzernmarken für ein zwingendes Software-Update zurückrufen. Die Fahrzeuge seien aber zu jeder Zeit sicher und für die Nutzung im Straßenverkehr zugelassen gewesen, sagt VW-Anwältin Martina de Lind van Weingarten.
Noch heute fahren die Kunden 100.000-fach mit den Fahrzeugen. Wir sind daher der Ansicht, dass es keinen Schaden gibt und erst recht keinen Anlass für eine Klage. Wir gehen davon aus, dass das Oberlandesgericht Braunschweig und der Bundesgerichtshof diese Ansicht teilen werden.
Selbst bei einem positiven Ausgang aus Sicht der Verbraucherschützer müsste jede Klägerin und jeder Kläger den individuellen Schadensersatzanspruch anschließend noch in einem vereinfachten Verfahren selbst einklagen. Recht haben und Recht bekommen, das kann sich bei der Musterfeststellungsklage in die Länge ziehen.
Alexander Budde berichtete aus Braunschweig über den Prozessauftakt im Musterverfahren von Verbrauchern gegen VW. Und das wird natürlich auch am Aktienmarkt ganz genau beobachtet. Frage an unsere Börsenreporterin Claudia Werle. Wie blickt man da auf die Risiken, die mit diesem Prozess verbunden sind?
Die Risiken gibt es auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Zum einen sind sie finanzieller Art. Es geht aber auch um die Reputation, also um das Ansehen des Konzerns. Kurz vor der Sendung habe ich mich mit Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler darüber unterhalten. Wie riskant der Prozess für den VW-Konzern ist, hier seine Antwort.
Ja, es hat VW vor allem schon sehr viel Geld gekostet. Es hat ungefähr 30 Milliarden bis zum heutigen Tag gekostet. Wenn man jetzt sagt, jeder Kläger in Deutschland würde irgendwo einen Betrag 2.000, 3.000 Euro bekommen, dann kommt sicherlich noch mal mehr als 1 Milliarde dazu. Und dann stehen noch die Aktionärsklagen aus, die ja vor einigen Tagen ein Thema waren, wo es meines Erachtens am Endeffekt um 3, 4, 5 Milliarden geht, die noch mal bezahlt werden müssen. Also wir reden hier wirklich über enorm hohe Summen.
Kann VW das einfach so aus der Portokasse bezahlen?
Ja, sie haben ja einen großen Teil schon bezahlt. Sie haben, würde ich sagen, heute bilanziell mindestens mal Richtung 25 Milliarden etwa verdaut. Das heißt, was kommt höchstwahrscheinlich, genau weiß man es eben leider auch nicht. Das sind vielleicht nochmal Beträge von insgesamt maximal 10 Milliarden, die man sozusagen noch bezahlen muss. Und sie können das erstaunlich gut wegstecken, weil VW ansonsten wirklich sehr gut aufgestellt ist.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass sich VW in Sachen Dieselskandal verantworten muss. Ehemalige und amtierende Vorsitzende sind wegen Betrugs angeklagt. Das kommt ja noch on top oben drauf.
Ganz genau. Diese Prozesse werden sich auch insgesamt, glaube ich, mindestens noch 5 Jahre hinziehen. Das ist halt auch das sehr Ungute dabei, dass wir insgesamt dann ungefähr 10 Jahre über Dieselgeld reden werden, bevor das Ganze gerichtlich dann abgeschlossen sein wird. Und das hat Reputation gekostet, keine Frage. Mittlerweile würde ich sagen, kostet das die ganze Autoindustrie Reputation, weil ja nicht nur VW, sondern auch eine ganze Reihe anderer Hersteller involviert sind, auch einige große Zulieferer. Und das hat die Autoindustrie insgesamt, glaube ich, sehr viel an Glaubwürdigkeit gekostet.
Das Problem ist ja, einerseits muss VW daran gelegen sein, das Vertrauen der Kunden zu haben. Andererseits, Sie haben es gesagt, es geht um sehr viel Geld.
Das Vertrauen ist natürlich die mindestens ebenso wichtige Währung, auf lange Sicht die viel wichtigere. Sie tun viel, um dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Ich glaube, die heutigen Verantwortlichen mit Herrn Diess vorne weg, auch wenn er selbst angeklagt ist, was ich da allerdings in Klammern gesagt ein bisschen absurd finde, weil er erst wenige Wochen im Amt war, bevor das Ganze losgetreten worden ist. Ich glaube, dass VW ihm sehr viel tut, aber es ist ein langer Prozess, den Status beim Kunden zurückzubekommen, den man mal vor 5 Jahren hatte.
Große Altlasten auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist VW aber auch ein Konzern, der nach vorne schaut, der viel Geld in die Forschung von Elektromobilität steckt. Wie sehen Sie das?
Finde ich auch sehr gut, dass Sie hier auch klare Statements abgeben, klare Zeichen setzen. Die anderen beiden großen Deutschen drücken sich da, finde ich, viel zu sehr drumherum und bekennen sich nicht zu einer bestimmten Richtung. Das macht VW und ich glaube, die E-Mobilität ist der große Trend der 20er Jahre. Auch wirtschaftlich halte ich es für vernünftig, ganz stark auf diese Karte zu setzen.
An der Börse scheint man das zu honorieren.
Ja gut, wir sind immer noch, was VW betrifft, weit von den Kursen von vor Sommer 2015 entfernt. Da lagen wir, glaube ich, phasenweise bei 250 Euro je Aktie. Und ohne Dieselgeld wäre man wahrscheinlich in dieser Region etwa unterwegs. Zuletzt hat man ein bisschen an Vertrauen, an Zustimmung gewonnen, ganz klar, weil immer wieder die Ergebnisse gut waren, weil Volkswagen sich wirklich bemüht und auch sehr viel Geld in die Hand nimmt für die Zukunftstechnologien.
Wenn Sie jetzt nach Braunschweig schauen, welches Gefühl haben Sie?
Ja, ich denke, das Allervernünftigste wäre ein Vergleich. Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist. Ich bin kein Jurist. Ich glaube, so groß sind die Schäden im Endeffekt auch nicht gewesen, die entstanden sind. Aber Schaden ist entstanden, der auch kompensiert werden sollte. Aber es geht nicht um 5.000 oder 10.000 Euro pro Auto, sondern ich glaube, es geht eher um 1.000 Euro pro Auto. Denn die Wertverluste, die sind eigentlich erst eingetreten, als wir über die Fahrverbote gesprochen haben und nicht, als wir über Dieselgeld gesprochen haben.
Soweit Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler und noch ein kurzer Blick auf den Aktienkurs zu Handelsbeginn. VW-Papiere im Minus. Mittlerweile sehen wir ein Plus von 0,5%.
Ja, soweit die Einschätzung zu Volkswagen. Frau Werle, dann schauen wir jetzt noch auf andere Unternehmen. RWE gibt sich heute eine neue Strategie. Wir berichten gleich ausführlich darüber. In welche Richtung geht denn die Reaktion der Aktionäre?
Der aktuelle Kurs 0,6% im Plus, dass RWE in neuem Gewand erscheinen möchte, das ist ja bekannt. Ein so großes Projekt lässt sich aber nicht von heute auf morgen umsetzen. Ja, und spannend ist nun, wie die Details aussehen werden.
Im Minus die Aktien von Infineon. Was steckt dahinter?
Da muss man ein kleines bisschen weiter ausholen. Wenn die konjunkturelle Entwicklung nicht mehr so rund läuft, bekommen das auch die Halbleiterkonzerne zu spüren. Am Freitag hatte der amerikanische Technologiekonzern Micron, einer der ganz großen Hersteller weltweit, einen enttäuschenden Geschäftsausblick gegeben, wegen der Handelsstreitigkeiten, wegen des nachlassenden Wirtschaftswachstums. Die Überlegungen sind nun ganz einfach. Wenn einer der ganz großen Konzerne zurückhaltender wird, dann wird das auch die Konkurrenz zu spüren bekommen. Aktien von Infineon heute 1% im Minus.
Wie steht es um den DAX insgesamt?
Der kann sich nicht so recht entscheiden. An den äußeren Rahmenbedingungen hat sich ja wenig geändert. In der kommenden Woche soll es eine neue Runde in Sachen Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China geben. Schauen wir mal, was dabei rauskommen wird. Wenn man sich den Verlauf des DAX anschaut, aktuell steht er bei 12.386 Punkten. Das entspricht in etwa dem Niveau vom Freitag.
Rheinmetall, der Rüstungskonzern, bekommt einen Großauftrag aus Ungarn. Steigt der Kurs?
Der steigt um mehr als 1%. Der Rüstungskonzern, der Großauftrag, da geht es um rund 300 Millionen Euro und das kommt hier eben an der Börse gut an.
Schauen wir noch auf Euro, deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Der Euro 1,0909, die Umlaufrendite gestiegen von minus 0,58 auf minus 0,56% und die Feinunze Gold aktuell $1,482,89.
Danke an Claudia Werle für Börseninformationen aus Frankfurt. RWE und die Kohle, der Konzern und der fossile Brennstoff, das war lange nicht voneinander zu trennen, egal ob Steinkohle aus dem Ruhrgebiet oder Braunkohle aus dem Rheinland. Das soll sich, wie angesprochen, zumindest langfristig ändern. Kohle und Klimaschutz, das ist nämlich nicht vereinbar. Und so übernimmt RWE zum heutigen Tag die Ökostromsparten vom Konkurrenten E.ON und von Innogy. Zu diesem Anlass gab es heute neue Infos zur Zukunft dieser neuen RWE. Jörg Marksteiner war dabei.
An der Decke hängen noch aufgerollte Stromkabel. Lüftungsrohre glänzen silbern, die grauen Betonwände sind noch nicht verputzt. An der neuen RWE-Firmenzentrale wird noch gebaut, auf dem historischen Gelände des ersten Kraftwerks aus dem Jahr 1898. Ein passendes Bild findet RWE-Chef Rolf Martin Schmitz, der heute, mitten im Rohbau, große Worte wählte.
Heute beginnt die Ära der neuen RWE.
Und das bedeutet, bis 2030 sollen die CO2-Emissionen bei RWE um 70% sinken, verglichen mit 2012. Und im Jahr 2040 will Deutschlands aktuell größter Braunkohleverstromer dann klimaneutral sein.
Braunkohle und Kernenergie haben die Basis geschaffen, auf der wir heute die neue RWE errichten. Jede Energie hat ihre Zeit. Jetzt beginnt die Ära der Erneuerbaren.
Und bei RWE beginnt es ziemlich abrupt. Quasi mit einem Schlag ist der Essener Energiekonzern jetzt einer der weltweit größten Anbieter von grünem Strom. Denn genau heute übernimmt RWE im Zuge eines milliardenschweren Tauschgeschäfts alle Ökostromanlagen, alle Windparks und Solarprojekte vom Konkurrenten E.ON. Im Gegenzug werden alle Endkundenverträge und Stromnetze abgegeben. Vorteil für RWE, künftig ist man deutlich weniger auf den Heimatmarkt Deutschland angewiesen und wirtschaftlich weniger abhängig von der Kohle. Finanzvorstand Markus Kreber.
Zukünftig kommen nur noch rund 20% unseres operativen Ergebnisses aus dem konventionellen Bereich. Mehr als dreimal so viel, 60%, erwirtschaften wir mit erneuerbaren Energien.
In die sollen künftig jedes Jahr 1,5 Milliarden Euro investiert werden. Allerdings weltweit und eher wenig bis gar nicht in Deutschland. Von den insgesamt 9 Gigawatt Ökostromanlagen bei RWE laufen nur 1,5 in Deutschland, sagt der RWE-Chef.
Im Moment ist das Umfeld schwierig. Wind onshore dauert viel zu lange. Ist kein Geschäft in Deutschland, für uns jedenfalls nicht. Und Sie wissen auch, dass wir eher an Großanlagen interessiert sind als an verstreuten einzelnen Windrädern.
Genau diese Haltung brachte dem Konzern heute Kritik der Umweltschutzorganisation Greenpeace ein. Zumal RWE hierzulande ja weiterhin seine CO2-intensiven Braunkohlekraftwerke weiter betreibe. Von RWE hieß es, natürlich sei klar, dass das politisch geplante Abschalten von Braunkohlekraftwerken in den kommenden 3 Jahren vor allem RWE treffen werde. Aber wann genau die Meiler vom Netz gehen und wie viel Entschädigung der Konzern dafür erhält, alles noch unklar. Derzeit treffe man sich alle 2 Wochen auf Arbeitsebene mit dem Wirtschaftsministerium. Das könnte alles schneller gehen, ließ der RWE-Chef und künftige Ökostrom-Großproduzent heute durchblicken.
Zu den Zeitplänen, das wollte vielleicht die Bundesregierung mehr beunruhigen als uns. Denn je eher man einsteigt in den Ausstieg, desto früher sind auch die Emissionen weg. Und daher, glaube ich, ist der Gesetzgeber noch stärker am Zug als wir. Mich befremdet es auch etwas, dass man länger braucht, das umzusetzen, als es zu erfinden. Aber Politik ist halt ein schwieriges Geschäft.
Eine deutliche Kritik von RWE-Chef Rolf Martin Schmitz. RWE sortiert sich neu und Jörg Marksteiner berichtete. Wann trifft die globale Konjunkturabkühlung den Arbeitsmarkt? Das ist eine entscheidende Frage, denn der Arbeitsmarkt wiederum ist eine wichtige Konjunkturstütze. Durch die hohe Binnennachfrage kann die Schwäche der exportstarken Industrie ausgeglichen werden. Vor diesem Hintergrund sind die Arbeitslosenzahlen von Monat zu Monat einen Blick wert. Und den wirft jetzt Stanislaus Kosakowski für uns nach Nürnberg.
Die Konjunktur schwächelt, im verarbeitenden Gewerbe wird teilweise Kurzarbeit eingeführt. Bei den Zeitarbeitern, die vor allem in Phasen einer gut laufenden Konjunktur stark gefragt seien, gibt es hingegen Rückgänge. Das alles aber nicht im vergleichbaren Maß wie zur Finanzkrise von 2008, betont der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. Stattdessen sei der Arbeitsmarkt weiterhin in einer robusten Verfassung.
Am Arbeitsmarkt gibt es nach wie vor eine günstige Lage. Die Beschäftigung entwickelt sich positiv, sie wächst. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr um 510.000 Personen gewachsen. Die Arbeitslosigkeit ist erneut zurückgegangen im Vergleich zum Vormonat und im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben jetzt 2,34 Millionen Arbeitslose. Das sind 4,9%. Das ist ein erfreulicher Wert.
Die guten Zahlen seien auch auf die übliche Herbstbelebung am Arbeitsmarkt zurückzuführen, räumt Scheele ein. Dennoch ergebe sich auch, wenn man die saisonalen Effekte herausrechnet, noch immer ein Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Das gelte auch im Bereich der Unterbeschäftigung, die auch Menschen in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit und in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen berücksichtigt. Sie ging im saisonbereinigten Vormonatsvergleich ebenfalls zurück, um rund 4.000 auf nun 3.152.000 Personen. Der Konjunkturabschwung setzt nach Scheeles Worten nur 2 Branchen ernstlich zu.
Manche Branchen reagieren auf konjunkturelle Veränderungen besonders sensibel. Dazu gehört insbesondere die Zeitarbeit und das verarbeitende Gewerbe, hier die Metall- und Elektroindustrie. Zeitarbeit ist aktuell die einzige Branche, in der im nennenswerten Umfang Personal abgebaut wird. Im verarbeitenden Gewerbe flacht das Wachstum zwar sichtbar ab, die Beschäftigtenzahl ist aber weiterhin höher als vor einem Jahr.
Der Chef der Bundesagentur spricht von einer konjunkturellen Delle, die regional verschieden stark ausgeprägt sei. Am stärksten in großen Industrieregionen, etwa in Nordrhein-Westfalen. Durchgängig zu spüren sei die konjunkturelle Abschwächung, jedoch allein in der Zeitarbeit, berichtet Detlef Scheele.
Wir haben 100.000 Menschen aus der Zeitarbeit verloren. Das ist die einzige Branche, die wirklich so nachhaltig Personal baut. Die Zeitarbeit hat schon um 14% Personal eingebüßt.
Eine Fortsetzung der Konjunkturschwäche sei für ihn aktuell aber nicht erkennbar, meint er. Das liege auch an den Frühindikatoren wie dem BAX und dem Konjunkturbarometer des Instituts für Arbeits- und Berufsforschung IAB. Der Stellenindex der Bundesagentur BAX liegt im September bei 238 Punkten. Das sind 19 weniger als vor einem Jahr. Das IAB-Barometer rechnet zum Jahresende sogar mit einer positiven Entwicklung der Beschäftigung.
Aktuell geben somit die Frühindikatoren weiterhin ein gemischtes Bild, aber keinen Anlass zu genereller Sorge. Das muss man sagen. Das Arbeitsmarktgeschehen koppelt sich weiterhin ein wenig von der konjunkturellen Lage ab.
Der oberste Chef der Arbeitsagenturen sieht es denn auch als Bestätigung, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland weiterhin auf hohem Niveau liege. Die Zahl geht nur langsam zurück, gegenüber dem Vorjahresmonat um knapp 50.000 auf fast 790.000 freie Stellen.
Stanislaus Kosakowski berichtete. Gewerkschaft und Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie verhandeln weiter über die flächendeckende 35-Stunden-Woche im Osten. In der vergangenen Woche waren die Gespräche unterbrochen worden. Mehr jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Birgit Becker.
Die Verhandlungen gelten als vorerst letzter Versuch, die Arbeitszeit in den ostdeutschen Bundesländern an die 35-Stunden-Woche im Westen anzugleichen. Zuletzt war die Gewerkschaft damit im Jahr 2003 gescheitert. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat in einer Verbraucherbefragung prüfen lassen, welches Modell für eine Kennzeichnung von Lebensmitteln bevorzugt wird. Diese, so Caroline Krieger vom Verbraucherzentrale Bundesverband, soll es leichter machen, Lebensmittel einzuschätzen.
Er hat dann die Möglichkeit, auf einen Blick beim Einkaufen im Supermarkt zu erkennen, wie ein Lebensmittel im Vergleich zu einem anderen Lebensmittel abschneidet. Wenn wir uns zum Beispiel zwei Fertigjoghurts angucken, kann der Verbraucher dann sehen, welches jetzt eben gesünder oder weniger gesünder ist, und er kann dann eben eine Entscheidung treffen.
Julia Klöckner hat sich für das farbige Logo Nutri-Score als Kennzeichnung entschieden. Das System habe in der Verbraucherbefragung am besten abgeschnitten, Klöckner erklärte.
Seit Beginn dieser Legislaturperiode bin ich da sehr stringent auch vorgegangen, auch wenn es um die Ernährungs- und Reduktions-Innovationsstrategie geht, wenn es um die Kennzeichnung geht. Und ich glaube, das alles geht ineinander und gibt dann ein gutes, großes Ganzes.
Eine spätere Kennzeichnung für Lebensmittel wird allerdings nur auf freiwilliger Basis erfolgen. Die Lebensmittelindustrie steht dem Nutri-Score-Modell skeptisch gegenüber. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben Insidern zufolge, auf die sich die Nachrichtenagentur Reuters beruft, ihre Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft gesenkt. Das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr nur um 0,5 und 2020 um 1,1% wachsen. Im Frühjahr waren die Ökonomen noch von 0,8 und 1,8% ausgegangen. Die Gemeinschaftsdiagnose soll an diesem Mittwoch offiziell vorgestellt werden.
Wirtschaftsmeldungen von Birgit Becker, danke. In den Kommentarspalten der Wirtschaftspresse geht es nach wie vor viel um das Thema Klimaschutz. Der ist nicht einfach mit unserem Lebensstil vereinbar, wie offenbar wird.
Umfragen zufolge hält eine Mehrheit der Deutschen das Klimapaket der Bundesregierung für nicht ausreichend. Gleichzeitig lehnen die meisten aber höhere Benzinpreise ab. Der Kölner Stadtanzeiger schließt daraus: Der nötige Umbau von der fossilen in eine klimafreundliche und zugleich soziale Marktwirtschaft muss so geschehen, dass er keine Heerscharen an Verlierern hervorbringt, die sich voller Benzinwut den Populisten anschließen. Diese Einschränkung macht das Projekt derart anspruchsvoll, dass die Sorge berechtigt ist, ob es für eine in Legislaturperioden denkende Politik eine Nummer zu groß ist. Denn nötig ist nicht ein Bündel an Einzelmaßnahmen, sondern ein Masterplan. Mit großer Hingabe hat sich die GroKo in ihrem Klimapaket dem Bahnfahren auf Fernstrecken gewidmet, notiert die Neue Osnabrücker Zeitung. Dabei spielt der öffentliche Nahverkehr im Alltag eine viel größere Rolle. Zwar plant die Bundesregierung dafür durchaus mehr Geld ein, doch das reicht laut mehreren Verkehrsverbünden nicht. Also werden die Tickets vielerorts teurer. Verständnis für höhere Fahrkartenpreise wird aber nur geschaffen, wenn die Verbraucher Ergebnisse sehen. Rückstände von Kosmetika und Arzneimitteln aus dem Abwasser zu filtern, kostet Geld. Das wollen sich die Abwasserbetriebe künftig statt von den Verbrauchern von den Verursachern holen, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Wasserwirtschaft verfolgt das Ziel schon lange. Jetzt hat sie dafür ein konkretes Finanzierungsmodell vorgelegt. Doch am Ende ist nicht entscheidend, was aus dem Abwasser gefischt wird, sondern dass weniger gefährliche Stoffe hineingelangen. Es wäre nicht falsch, wenn jene, die unerwünschte Effekte am einfachsten vermeiden könnten, für Nichtstun zur Rechenschaft gezogen würden. Womöglich reicht schon die Drohung damit. Schon vor der Herbstprognose der Konjunkturforscher in dieser Woche stehe fest, dass die deutsche Wirtschaft kaum noch wachse, bemerkt die Süddeutsche Zeitung. Deshalb ist jetzt die Stunde der Politik. 2008 verhinderte die Regierung das Schlimmste. Durch Kurzarbeitergeld und Autoprämie kam das Land schnell aus der Krise. Kanzlerin war damals Angela Merkel, Arbeitsminister ein gewisser Olaf Scholz. Die beiden sind jetzt gefordert, so entschieden zu handeln wie damals.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Wir haben hier auf die neue Strategie des Energiekonzerns RWE geguckt. Und mit einem ähnlichen Thema geht es ab 14.10 Uhr hier weiter in Deutschland heute. Die Kollegen schauen nach Garzweiler ins rheinische Braunkohlerevier, wo sich Anwohner nach wie vor gegen ihre Umsiedlung aufgrund des Tagebaus wehren. Das gleich also nach den Nachrichten. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Silke Hane sagt tschüss, schönen Tag noch.